Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 29. Januar 2013. Heute mit folgenden Themen. Urteil im Fall Nestlé Gate. Die Globalisierungskritiker von Attac Schweiz haben in der Spitzel-Affäre einen Sieg errungen. Ägyptische Fußballfans als Gradmesser für die Demokratisierung. Ein Blick auf die jüngsten gewaltsamen Proteste in Ägypten. Und wir träumen Meret mit der Hörinstallation auf dem Waisenhausplatz den Oppenheimbrunnen neu betrachten. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Benedikt Bachmann.
20 Milliarden Dollar. So viel wird im Rüstungsgeschäft geschmiert. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie von Transparency International. Dabei wurden die Antikorruptionsmaßnahmen in 82 Staaten untersucht. Zum einen sind wichtige Gründe für die korruptionsanfällige Rüstungsindustrie, dass es oft um wenige, sehr große Geschäfte geht. Zum anderen werden viele Rüstungsgeschäfte geheim oder teilweise geheim getätigt. Diese Geheimniskrämerei ist geradezu eine Einladung, korrupte Geschäfte zu tätigen. Laut Transparency International werden dabei oft mangelhafte Produkte geliefert. Bei der Untersuchung verfügten einzig Deutschland und Australien über gute Korruptionsabwehrmechanismen. Diese Untersuchung wurde zum ersten Mal durchgeführt. Die Schweiz war nicht Teil der Untersuchung. Firmen sollen sich an den Kosten der Kindertagesstätten beteiligen. Dies fordert SP-Grossrat Adrian Wüthrich in einem Vorstoß. Dabei geht es darum, mit Hilfe der Wirtschaft das Angebot an Kindertagesstätten weiter auszubauen. Die Wirtschaft selber befürchtet vor allem mehr Kosten. Dies, obwohl sie selber auch ein Interesse an einem guten Kinderkrippenangebot hat. Der Vorstoß im Grossen Rat nimmt sich die Westschweizer Kantone Neuenburg, Fribourg und Waadt zum Vorbild, die bereits ein solches Modell eingeführt haben. Der Grosse Rat hat in der Jurafrage seine Meinung geändert. Nun können auch einzelne Gemeinden über die Kantonszugehörigkeit entscheiden. SVP und BDP, die sich dagegen ausgesprochen hatten, brachten Ende November letzten Jahres noch eine knappe Mehrheit auf ihre Seite. Sie warnten vor einer Zerstückelung des Juras, falls einzelne Gemeinden anders stimmen würden. Somit kann der Kanton Jura, der Berner Jura, aber auch die 49 Gemeinden über ihre Kantonszugehörigkeit entscheiden. Damit soll die Jurafrage endgültig geklärt werden. Die Afrikanische Union unterstützt die französischen Truppen in Mali mit eigenen Truppen. Dass die Afrikanische Union Truppen der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich willkommen heißen, ist nicht selbstverständlich. Doch Beobachter gehen davon aus, dass auch die Afrikanische Union der Meinung sei, ohne französische Truppen wäre es nicht gegangen. Gestern haben die französischen Truppen Timbuktu eingekreist. Im Moment ist die Einnahme von Timbuktu im Gange. Französische Truppen wollen zusammen mit der malischen Armee und den Truppen der Afrikanischen Union die Islamisten vertreiben. Und auch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es anfangs sonnig. Gegen Abend nimmt die Bewölkung zu, es beginnt zu regnen. Mit zeitweise starken Südwestwinden wird es bis zu 15 Grad warm. Am Donnerstag wird es nach Auflösung der Wolken vorübergehend recht sonnig. Am Freitag und Samstag ist es mit einigen Aufhellungen meist stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen bleiben mit 5 bis 9 Grad mild.
95,6. Rabe Info.
Das Urteil im Fall Nestlé Gate ist gefällt und die Globalisierungskritiker von Attac Schweiz zeigen sich positiv überrascht. Ein Lausanner Zivilgericht hat den Nahrungsmittelkonzern Nestlé und die private Sicherheitsfirma Securitas verurteilt wegen Spionage bei Attac. Über Jahre hinweg hatte Securitas dort eine Spitzelin nach der anderen eingeschleust im Auftrag von Nestlé. Dafür haben beide nun die Quittung erhalten. Nestle und Securitas sind schuldig, so das Urteil vom Lausanner Zivilgerichtspräsidenten. Mit der Bespitzelung der Bürgerrechtsbewegung ATTAC haben Nestle und Securitas Persönlichkeitsrechte verletzt.
Also einerseits die Persönlichkeitsrechte der Organisation ATTAC an und für sich. Also ATTAC hat als Organisation Klage eingereicht. Andererseits aber auch die 8 einzelnen Kläger und Klägerinnen. Wir haben als Einzelpersonen auch Klage eingereicht. Und da ist anerkannt worden, dass diese Spionage illegal war und dass unsere Persönlichkeitsrechte verletzt worden sind.
Sagt die Mitklägerin und ehemalige ATTAC-Aktivistin Beatrice Schmid. Nestle und Securitas müssen nun 8 Aktivistinnen sowie der Organisation ATTAC selbst je 3.000 Franken Genugtuung bezahlen. Diesen Betrag hatten die Kläger gefordert und diesen Betrag hat das Gericht bestätigt. Eine große Genugtuung für ATTAC, nicht vor allem wegen dem Geld, meint Beatrice Schmid.
Nein, es geht uns vor allem darum, dass die Verantwortlichen juristisch zur Rechenschaft gezogen werden, dass da wirklich ganz klar von der Justiz aus auch gesagt wird, so nicht. Auch wenn man Nestle heißt, auch wenn man Securitas heißt, das, was sie da machen, ist illegal. Und dass wir da Recht bekommen haben, das liegt uns sehr am Herzen.
Die ganze Spionageaffäre begann vor bald 10 Jahren. Damals schleuste Securitas eine Mitarbeiterin bei ATTAC Watt ein, im Auftrag von Nestle. Unter falschem Namen hat die sogenannte Sarah Mailon die Gruppe ATTAC Watt bespitzelt, vertrauliche Informationen gesammelt und weitergegeben. Nach 2 Jahren hat sie ATTAC wieder verlassen und wurde durch eine andere Spitzelin ersetzt.
Also bei den ersten 2 Spioninnen ist es ganz klar, dass sie sich für die Arbeitsgruppe interessiert hat, die über Nestle gearbeitet hat. Wir haben ein Buch, eine Recherche gemacht, eine kritische über die Machenschaften von Nestle. Und die eine Spionin, die erste, die hat sich dann in sogar das Autorenkollektiv eingeschleust, die nochmals eine reduzierte Gruppe war. Und dann nach dem Erscheinen des Buches haben wir weiter über Nestle gearbeitet, vor allem über die Wasserfrage. Da hat die erste Spionin ist weggegangen und die zweite ist von einer zweiten ersetzt worden und die hat in dieser Arbeitsgruppe dann mitgearbeitet.
ATTAC Watt wusste davon jahrelang gar nichts, so Beatrice Schmid, bis sie eines Tages ein Journalist kontaktierte und fragte, ob sie denn wüssten, dass sie seit Jahren bespitzelt werden.
Ja, das war ein großer Schock. Das war über Don Présent, ein Journalist des Westschweizer Fernsehens, der eine Reportage vorbereitet hat und der uns angerufen hat, gefragt hat, ob wir diejenigen sind, die an diesem Buch mitgearbeitet hatten, damals 2003/2004. Und als wir das bejaht haben, hat er uns gesagt, dass eben die eine Person unter falschem Namen sich in die Gruppe infiltriert hat. Und dadurch haben wir dann erst überhaupt erfahren, dass wir ausspioniert worden sind und dass diese sogenannte Sarah Mellon eigentlich jemand anderes war.
Die ganze Spitzelaffäre um Nestle und ATTAC hat in der Romandie Wellen geworfen, zumindest höhere als bei uns in der Deutschschweiz. Trotzdem mag erstaunen, wie ruhig es schweizweit bleibt angesichts der Tragweite der Spitzelaffäre und dem Urteil gegen Nestle und Securitas. Beatrice Schmid erklärt sich das folgendermaßen.
Also was interessant war, man sieht auch zu sehen, dass vor allem Fernsehen und Radio sehr schnell darüber berichtet haben. Hingegen die Zeitungen zurückhaltender waren, was vielleicht eben auch ein Zeichen dafür ist, welche Medien unabhängig sind und welche auf Werbungsbeiträge zählen müssen, die natürlich unter anderem auch von Nestle und Securitas kommen.
Ob Nestle und Securitas in Berufung gehen und das Urteil weiterziehen, ist noch unklar. Für ATTAC Schweiz bedeutet dieses Urteil in jedem Fall ein großer Sieg. Man habe als David gegen Goliath gekämpft und gewonnen und das sei ein wichtiges Zeichen auch für alle anderen Bürgerrechtsbewegungen, ihre Arbeit fortzusetzen und sich nicht einschüchtern zu lassen, so Beatrice Schmid. Nicht einschüchtern lassen hat sich auch der Journalist und Buchautor Alec Föss. Aus aktuellem Anlass spricht er morgen im Rabe Info über sein Buch «Affaire Classe», auf Deutsch «Zu den Akten gelegte Affäre». Darin geht es um den Strafprozess ATTAC gegen Nestle und Securitas, denn im Fall Nestlegate in der Spitzelaffäre gab es neben dem Zivilprozess eben auch einen Strafprozess. Diese aber wurde bereits vor 3 Jahren eingestellt, offiziell mangels Beweisen. Laut Alec Vöss lag der Grund aber vielmehr darin, dass der damalige Waadtländer Untersuchungsrichter und heutige Polizeichef vom Kanton Waadt offenbar bei weitem nicht alles tat, um möglichst viel Licht ins Dunkel zu bringen im Falle Attac gegen Nestle und Securitas. Doch dazu mehr morgen im Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Damit kommen wir ins Ausland. Die Gewalt in Ägypten reißt nicht ab. Am Wochenende hat Präsident Mohamed Mursi den Notstand ausgerufen. In einigen Städten herrscht in der Nacht Ausgangssperre. Trotzdem gehen die Proteste in Kairo, Port Said und anderen Städten weiter. Gestern Nacht sind bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten erneut 2 Menschen getötet worden. Jüngster Auslöser der Proteste ist das Urteil von einem Kairoer Gericht. Am Samstag wurden 21 Fußballfans zum Tode verurteilt. Danach kam es erneut zu massiven Ausschreitungen mit Dutzenden Toten und Hunderten Verletzten. Diese Vorkommnisse zeigen 2 Dinge. Einerseits, dass die Demokratisierung Ägyptens nur schleppend vorankommt. Andererseits zeigen sie aber auch, dass die Sicherheitskräfte vom ehemaligen Mubarak-Regime immer noch sehr viel Macht besitzen. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Der Frust bei vielen demokratisch gesinnten Ägyptern und Ägypterinnen ist groß. Auf der einen Seite haben diejenigen die Macht übernommen, die nur am Rande bei der Revolution mithalfen, nämlich die Kräfte um die islamistische Muslimbruderschaft. Auf der anderen Seite wird fast täglich deutlich, dass die Mubarak-Ära alles andere als abgeschlossen ist. So sind die Sicherheitskräfte meist immer noch die gleichen wie vor der Revolution. Deutlich wurde das auch beim Prozess, dessen Urteile letztens Samstag zu Unruhen geführt haben. Vor einem Jahr kam es zu massiven Ausschreitungen mit über 70 Toten nach einem Fußballspiel. Jetzt wurden 21 Fußballfans zum Tode verurteilt. Der Nahost-Experte und Fußballkenner James Dorsey findet, hier wurde ein Exempel an den Falschen statuiert.
Diejenigen, die vor dem Gericht stehen, sind nicht die wirklichen Verantwortlichen. Die wirklichen Verantwortlichen sind das Militär und die Polizei und die Sicherheitskräfte. Es sind die kleinen Leute, die eigentlich, die jetzt bestraft werden.
Unter den insgesamt 73 Angeklagten befinden sich auch 9 Mitglieder der Sicherheitskräfte. Allerdings sind auch das eher kleine Fische, findet James Dorsey, der den politischen Fußballblog The Turbulent World of Middle East Soccer betreibt. Wie schon nach der Revolution vor 2 Jahren werden die Gewalttäter auf der Seite der Sicherheitskräfte nicht zur Rechenschaft gezogen. Solange das so bleibt, wird es auch weiterhin zu gewaltsamen Unruhen kommen.
Ein Teil der größeren Unruhe in Ägypten auf diesem Augenblick ist die Tatsache, dass in den letzten 2 Jahren niemand verantwortlich ist gehalten für den Tod von mehr als 800 Demonstranten seit der Umwerfung von Mubarak. Und die Situation ist im Wesen bestätigt durch das Urteil am Samstag.
Der Frust bei den Fußballfans ist besonders groß. Sie haben wesentlich zum Gelingen der Revolution beigetragen. Sie haben sich schon vor den Demonstrationen auf dem Tahrirplatz vor 2 Jahren mit den Sicherheitskräften angelegt. Während der Revolution kämpften sie an vorderster Front gegen die Schergen des Mubarak-Regimes. Obwohl die Macht jetzt offiziell bei Mohamed Mursi und den Muslimbrüdern liegt, darf der Einfluss der Fußballfans nicht unterschätzt werden.
Die Fußballfans haben Macht. Sie sind die zweitgrößte zivile Organisation in Ägypten nach der muslimischen Bruderschaft von Präsident Morsi. Und sie haben natürlich sowohl Einfluss in der öffentlichen Meinung und sie haben Einfluss auf die Straße.
Für den Fußballblogger und Nahost-Experten James Dorsey ist klar, es geht hier nicht um eine Handvoll Hooligans. Die Fußballfans haben in der ägyptischen Gesellschaft wichtige Funktionen. Ihre Aktionen legen den Finger in eine offene Wunde. Sie weisen die neuen Machthaber um Mohamed Mursi auf eine wichtige Aufgabe hin, nämlich die Vergangenheit des 30 Jahre dauernden Mubarak-Regimes gründlich aufzuarbeiten.
Ohne dass man das Verhältnis erstens zwischen den Fußballfans und die Polizei und die Sicherheitskräfte, aber auch viel breiter zwischen der Bevölkerung und die Polizei und die Sicherheitskräfte verändern kann, gibt es keine Lösung. Die Polizei und die Sicherheitskräfte werden gesehen als das der Ausführer von der Repression des Mubarak-Regimes. Sie sind bis heute eine Kraft, die ein Gesetz an sich selbst ist.
Auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International weisen darauf hin, dass die Sicherheitskräfte in Ägypten nach wie vor Menschenrechte verletzen. In 2 Wochen, am 11. Februar, jährt sich die Vertreibung Mubaraks zum 2. Mal. Jetzt muss der neue Präsident Mursi dringend dafür sorgen, dass die Vergangenheit auch juristisch bewältigt wird. Das heißt, auch Sicherheitskräfte müssen zur Rechenschaft gezogen werden können. Ansonsten werden die immer wieder aufflammenden gewalttätigen Konflikte nie ein Ende finden.
Hintergründe zur Fußballkultur und zu Fußballfans im Nahen Osten vermittelt James Dorsey auf seinem Blog The Turbulent World of Middle East Soccer im Internet auf http://middleeastsoccer.blogspot.ch. Den Link gibt's auch auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6. Rabe Info.
Im Sommer tröpfelt er munter vor sich hin, jetzt im Winter trägt er einen weißen Bart aus Eiszapfen. Der Meret-Oppenheim-Brunnen steht seit 30 Jahren auf dem unteren Waisenhausplatz zwischen Progger und Kantonspolizei. Dieses Jahr würde die Schweizer Künstlerin Meret Oppenheim 100 Jahre alt. Das Berner Kollektiv Freiraum nimmt diesen Geburtstag zum Anlass, den moosbewachsenen Brunnen in ein neues Licht zu rücken. Die Hörinstallation «Wir träumen Meret» ermöglicht eine Auseinandersetzung mit der Künstlerin und ihrem Werk. Für Meret Oppenheim waren Träume eine besonders wichtige Inspirationsquelle. Träume stehen im Hörspiel auch im Zentrum. Leonie Marti hat sich die Kopfhörer aufgesetzt und sich auf den Weg gemacht.
Hallo, seid ihr da?
Wir gehen los. Und wir gehen nach links.
Die Stimme im Kopfhörer führt mich aus dem Kunstmuseum heraus, am Progger vorbei zum Waisenhausplatz. Vor mir thront eine moosbewachsene Betonsäule, mit Eiszapfen überzogen. Der Meret-Oppenheim-Brunnen ist vielen bekannt, doch die wenigsten wissen mehr über das Werk der Schweizer Künstlerin. So erging es auch Felicia Kreiselmeier, Mitglied vom Kollektiv Freiraum und Produktionsleiterin des Hörspiels.
Bevor wir mit diesem Hörspiel begonnen haben, habe ich zum Beispiel den Brunnen von Meret Oppenheim nie als irgendetwas Herausstechendes wahrgenommen. Es war einfach diese Säule, die dort stand, auf dem unteren Waisenhausplatz, und ich wusste, von wem es ist, aber das war's. Und nun sehe ich den Brunnen schon anders. Also der Brunnen hat so viel zu bieten und versteckt auch so viel. Also er versteckt zum Beispiel einen Lüftungsschacht des Parkhauses oder er versteckt ganz viele verschiedene Pflanzen, die da drauf wachsen in den verschiedenen Jahren. Ganz viele Tiere, die da rumkrabbeln und dann eben die verschiedenen Formationen, die im Winter entstehen, wenn es friert, oder im Sommer dann halt, wenn die Blumen zu blühen beginnen. Und plötzlich hat er etwas Organisches bekommen für mich.
Viele Bernerinnen und Berner wollten den Brunnen gar nicht entdecken. Über den Kopfhörer erfahre ich, dass die Installation des Kunstobjekts auf großen Widerstand gestoßen ist. Gerade weil er sich stetig wandelt und das Stadtbild verändert, ist er mittlerweile sehr beliebt. Weiter höre ich mit Erstaunen, dass die Stadt Bern sogar einen Brunnenwart für das Oppenheim-Werk engagiert hat. Über konkrete Erzählungen und die Geschichte des Brunnens führt das Hörspiel an eines der Kernthemen von Meret Oppenheim heran, das Träumen. Felicia Kreiselmeier dazu.
In dem Hörspiel begeben sich 6 Menschen auf die Suche nach einem kollektiven Traum. Wir versuchen, einen Traum für die Gesellschaft zu finden. Und da lehnen wir uns an Meret Oppenheim, die gesagt hat, der Künstler träumt für die Gesellschaft. Und jetzt mit diesem Satz, den haben wir uns so als Ausgangspunkt genommen und dann in ein Hörspiel umgewandelt, wo wir die Menschen, die das hören, vom Kunstmuseum am Progger vorbei bis hin zum Meret Oppenheim Brunnen und dann wieder zurückführen.
Und so lasse ich mich in die Gedanken von Meret Oppenheim hineinführen.
Der Künstler träumt für die Gesellschaft. Ist das möglich? Und wenn ja, nicht anmaßend, Wie soll ein Mensch allein wissen, was für die Gesellschaft gut ist? Oder ist eben genau dieser Antrieb seine Aufgabe?
Der Künstler träumt für die Gesellschaft und die Gesellschaft träumt mit. Das Kollektiv Freiraum hat für die Hörspielproduktion «Wir träumen Meret» Träume gesammelt und aufgezeichnet.
In diesem Traum kam eine unterwerfende Bestellung. Sie war riesig. Am Anfang ging meine Mutter mit ihrem Göppel weg und es kam nur Post an dieses. Ich war erstaunt. Ich brachte sie in den Keller. Dann gingte ich hoch zu meinem Adam, um ihn zu berichten.
Und dann sah ich ein Modi beim Schwimmen. Sie war glücklich.
Wie sind die Traumprotokolle entstanden? Das habe ich Felicia Kreiselmeier vom Kollektiv Freiraum gefragt.
Unter anderem haben wir die modernen Medien, die neuen Medien genutzt, also die Facebook als Plattform, wo wir dann auch mit dem Kunstmuseum zusammen eine Traumtour eingerichtet hatten oder haben immer noch, die ist immer noch offen und wir suchen auch immer noch Träume. Also das ist ein Online-Formular, was völlig anonym funktioniert. Man muss lediglich seinen Traum reinschreiben und sein Alter angeben und sein Geschlecht. Und dann kann man das abschicken.
Die Hörspielproduktion «Wir träumen Meret» ermöglicht einen ungezwungenen Zugang zum Meret-Oppenheim-Brunnen. Fakten und Erzählungen füllen einige Wissenslücken. Die Anekdoten des Brunnenwarts bringen mich zum Schmunzeln. Und die Traumprotokolle führen mich an die Themen heran, die Meret Oppenheim bei ihrem Schaffen beschäftigt haben. Die Worte von Meret Oppenheim dazu:
Ja, ist es demokratisch, solche Kunst den Leuten auf Plätzen und Straßen aufzudrängen? Ist es nicht sogar eine Anmaßung, die, statt die Leute für Kunst zu öffnen, sie eine feindliche Haltung dagegen einnehmen lässt? Mein Vorschlag ist, dass man einen Weg einschlägt, der nicht ein neuer ist, sondern ein ganz alter. Man soll den Leuten das hinstellen, was ihnen Freude macht.
Die Hörinstallation «Wir träumen Meret» vom Kollektiv Freiraum dauert noch bis am 10. Februar. Die Kopfhörer gibt's gratis zum Ausleihen im Kunstmuseum. Anschließend wird man zum Brunnen gelotst. Die Führung dauert ungefähr 25 Minuten. Weitere Infos gibt's unter www.freiraumkultur.ch. Ebenfalls bis Mitte Februar zeigt das Kunstmuseum die Ausstellung «Merets Funken». Mehr Infos dazu gibt's auf www.kunstmuseumbern.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute Dienstag, 29. Januar. Wir hören uns morgen wieder um 11 Uhr mit der nächsten aktuellen Ausgabe. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr, Benedikt Bachmann und Leonie Marti. Am Mikrofon verabschiedet sich die Wilma Rall. Die wünscht eine schöne Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.